Ja, bevor ich den Predigtext vorlese, möchte ich natürlich noch ein Wort verlieren zu unserem Prediger heute, den ich noch gar nicht begrüßt habe. Heimo, schön, dass du da bist. Danke, dass du dich vorbereitet hast anhand von Gottes Wort und über Gottes Wort. Und entsprechend wollen wir zwei Verse lesen, und zwar aus Hebräer 4, die Verse 12 und 13, die sicherlich nicht ganz unbekannt sind, aber nichtsdestotrotz nicht an Wichtigkeit und Gewichtigkeit verloren haben. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein, und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Ich freue mich auf deine Predigt.
Ja, schön mal wieder in Gretenbach sein zu können. Schön, dass wir miteinander in der Gegenwart unseres Herrn sein dürfen, um Gottesdienst zu feiern, um ihn zu ehren. Ich befasse mich im Moment ein bisschen mit dem Hebräerbrief. Und in diesem Brief stehen ein paar Verse drin, die sind einigermaßen bekannt. Auch Kapitel 4, Vers 12 kennt fast jeder auswendig. Und mein Gedanke war, über diese bekannten Verse, da liest man schnell mal so drüber hinweg. Ach ja, habe ich ja schon 25 Mal gelesen, zack, schnell weitergelesen. Und jetzt will ich mich konzentrieren auf diesen altbekannten Vers und einfach nochmal genau gucken, hey, was steht denn da eigentlich, dass wir da nicht irgendwas verpassen. In diesem Bibelwort ist davon die Rede, dass das Wort Gottes lebendig ist. Und ich drehe das heute mal ein klein bisschen rum und stelle die Frage: Ist das Wort Gottes bei uns noch lebendig? Dass das Wort selbst für sich lebendig ist und auch durch den Geist immer wieder lebendig gemacht wird, klarer Fall. Aber ist es bei uns, in unserem Leben, lebendig? Am Anfang seines Briefes, da erstellt der Schreiber so eine Art Gemeindeanalyse. Der Schreiber des Hebräerbriefes guckt erst einmal auf den Zustand der alttestamentlichen Gemeinde zur Zeit von Mose und erzählt so ein paar Dinge auf, was die Gemeinde damals prägte. Auffallende Kennzeichen sind zum Beispiel, dass die Tradition der Gemeinde und die Anfangszeit der Gemeinde verklärt wird. Ach, damals, Abraham, Isaak, Jakob, was war das für eine tolle Zeit. Und dann später, auch in dieser schwierigen Zeit unter der Herrschaft der Ägypter, da hat man so einen verklärten, einen idealisierten Blick. Es war schwierig, ja, aber es ging dann doch ganz gut. Neue Schritte wagen über bisherige Grenzen hinaus, das passiert nicht. Das tut keiner. Es sind nur ein paar wenige, die mit Gott rechnen und Glauben an Gott leben und die es auch wagen würden, mit Gott Grenzen zu überschreiten, in ein neues Land hinein. Aber von den ausgesandten Kundschaftern waren dann doch nur zwei am Ende übrig, die sagten: Wir schaffen das. Schöner Satz bis in die heutige Zeit. Die meisten haben gesagt: Nee, das kriegen wir nicht hin, wir schaffen das nicht. Und so kommt die Gemeinde Israel 40 Jahre lang nicht vom Fleck. Stattdessen wandern die 40 Jahre lang im Kreisverkehr in der Wüste. Nicht nur die äußere Umgebung, auch der innere Zustand der Gemeinde gleicht einer Wüste. Die Grundhaltung in Israel ist Undankbarkeit Gott gegenüber oder auch Rebellion gegen Gott. Und das, obwohl Gott nie aufgehört hatte, seine Güte, seine Treue Israel gegenüber unter Beweis zu stellen. Viele in dem Volk sind dem Kritikgeist verfallen. Sie rebellieren gegen die geistlichen Führer, Mose und Aaron. Sie stehen auf gegen die Ältesten in der Gemeinde. Und so kommt Unruhe und Unfrieden in die Gemeinde. Ja, es gibt Bewegung, man ist unterwegs, aber man läuft nur im Kreis, immer nur in der Wüste. Man kommt nicht wirklich vorwärts. Woran liegt das? An den Taten Gottes liegt es nicht. Die sind ja da. Gott handelt. Er tut eine ganze Menge für sein Volk. An der Versorgung Gottes liegt es auch nicht. Die Versorgung ist gegeben. Jeden Morgen frisch aufzusammeln das Manna. Und ab und zu kommen noch ein paar Wachteln vorbeigeflogen. Gott sorgt für sein Volk. Am Wort Gottes liegt es auch nicht. Das Wort Gottes ist da, das Wort Gottes wird gepredigt. Woran liegt es? Hebräer Kapitel 3 finden wir dann die Aussagen, wer waren die Leute, denen er, also Gott, zugeschworen hatte, sie sollten nicht in seine Ruhe eingehen. Doch wohl die, welche sich ungehorsam bewiesen hatten. So sehen wir denn, dass sie nicht haben hineingelangen können infolge ihres Unglaubens. Es liegt am Ungehorsam und am Unglauben des Volkes. So fasst der Schreiber des Hebräerbriefes zusammen. Keiner wagt es, Gott zu glauben oder zu vertrauen auf das, was er zugesagt hat. Und deshalb kommt niemand vorwärts. In der Gemeinde selbst war das Wort Gottes nicht mehr lebendig. Und dann spannt der Schreiber des Hebräerbriefes einen weiten Bogen vom alttestamentlichen Gottesvolk bis zu dem neutestamentlichen, bis zur Gemeinde Jesu heute. Und man kann auch heute fragen, ist das nicht vielleicht auch unser Zustand? Ist das nicht vielleicht auch die Gefahr, in der wir stehen? Wir kennen die Tradition, wir haben das Wort, aber da ist kein Leben mehr. Ob diese Gemeindeanalyse auch bei uns passt? Ist das Wort Gottes bei uns noch lebendig? Wir nennen uns lebendige Christen. Wir setzen uns ein für ein lebendiges Gemeindeleben. Wir wollen einen Gottesdienst, in dem es lebendige Verkündigung gibt, wo sich was bewegt. Und wie sieht's aus? Ist da wirklich Leben? Wenn Jesus seine Gemeinde heute beurteilen würde, so eine Gemeindeanalyse erstellt, was würde er am Ende über uns sagen? Könnte vielleicht das Wort aus der Offenbarung passen? Offenbarung Kapitel 2, Vers 2, wo der Herr im Blick auf die Gemeinde sagt, ich kenne deine Werke. Du stehst in dem Ruf, dass du lebst, aber du bist tot. Wache auf und stärke die übrigen Gemeindeglieder, die nahe am Sterben sind. Ist das Wort Gottes bei uns noch lebendig? Wir gehen dieser Frage ein klein bisschen nach. Wir stellen zuerst fest, anhand des Bibelwortes, das wir vor uns haben, Gottes Wort wirkt. Da ist Kraft in diesem Wort. Es gibt eine Menge Leute, die stellen die Bibel in eine Reihe mit anderen Klassikern der Weltliteratur. Ist ein schönes Buch und wenn man da noch eine schicke Ausgabe hat, vielleicht in Leder gebunden mit Silberschnitt, das macht sich gut im Bücherregal. Aber lesen, das ist auch ein hoffnungslos veraltetes Buch, ein überholtes Buch. Warum sollte das, was den Leuten damals vor 2.000 oder 4.000 Jahren gesagt wurde, in einer ganz anderen Zeit, andere Kultur, Lebensumstände waren ganz anders. Warum sollte das uns heute noch was zu sagen haben oder irgendeine Bedeutung für uns haben? Am Anfang des Hebräerbriefes lesen wir, nachdem Gott vor Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage oder am Ende dieser Weltzeit zu uns geredet in dem Sohn, den er zum Erben von allem eingesetzt hat, durch den er auch die Welten oder die Weltzeit geschaffen hat. Jesus Christus ist das Hauptwort Gottes. In ihm kommt das Reden und das Offenbarungshandeln Gottes zum Höhepunkt und auch zum Abschluss. Und wenn dann die Leute, die mit Jesus unterwegs waren, die Botschaft aufgeschrieben haben, dann ist das Buch erst einmal fertig. Es gibt nichts, was da heute irgendwo geschrieben würde, was man da noch anfügen müsste. Was weiß ich, erstes, zweites Buch Heimo oder so. Dann wäre ich ja ganz stolz, aber Quatsch. Nein, Gottes Wort ist da zu einem Abschluss gekommen. Die Offenbarung Gottes ist zum Abschluss gebracht. In Jesus Christus kommt Gott zu uns. Am Anfang des Johannesevangeliums wird Jesus das Wort genannt. Jesus bringt uns die Botschaft von Gottes. Mehr noch, er bringt uns Gott selbst, dass wir in Jesus Gott sehen und ihn erfahren, ihn erleben. Jesus, der hat nicht einfach nur große Worte gemacht und ist dann am Kreuz abgetreten, sodass seine Worte Schnee von gestern wären. Nein, er ist auferstanden, Jesus lebt und deshalb sind seine Worte brandaktuell. Sie treffen hinein in unsere heutige Lebenssituation. Weil Jesus lebt, ist sein Wort lebendig und weil er Macht hat über Sünde, Tod und Teufel, deshalb hat auch sein Wort, das, was er sagt, Kraft und es ist wirksam. Ich vergleiche mal ganz schnell daneben Menschenwort. Ja, auch Menschenworte sind wirksame Worte. Das gelingt uns manchmal, Gänsefüßchen, hervorragend, jemanden mit Worten niederzumachen. Man spricht von Mobbing und Ähnliches, wie man mit anderen umgeht. Da braucht man nur die richtigen Sätze rauszuholen und dann ist der andere sowas von klein und fertig, der wagt es kaum noch aufzustehen. Und solche Worte wirken bis ins Seelische, bis ins Körperliche hinein, dass Menschen dann wirklich am Ende krank sind. Auch menschliche Worte wirken. Es gibt es auch in die andere Richtung. Könnte es sein, der ein oder andere hier hat das auch schon erlebt, wenn da jemand ganz einfach einen Satz, aber ehrlich ausspricht, dann kann das zwei Menschen ein Leben lang miteinander verbinden. Wenn der eine zu der anderen sagt, du, ich liebe dich. Menschenworte wirken. Und wenn schon unsere Worte etwas bewirken können, wie viel mehr dann die Worte des lebendigen Gottes? Da stellen wir fest, es ist schöpferisches Wort. Durch sein Wort hat Gott diese Welt geschaffen, ins Dasein gerufen. Und wenn wir dann in den Evangelien lesen, begegnen wir dem Schöpfer bei der Tat. Jesus spricht und ein Kranker ist gesund. Er spricht ein Machtwort und die Dämonen müssen verschwinden und Menschen werden frei. Schöpferisches Gotteswort. Dem einen sagt er, hat Jesus erstmal so einen Brei gemacht, Staub angerührt und dem anderen dann auf die Augen geschmiert. Dann sagt er, geh zum Teich Siloa und wasch dich. Und er geht einfach hin, Jesus hat das ja gesagt, und er macht es und er kommt sehend zurück. Die Worte Jesu sind befreiende Worte. Jesus begegnet einer Frau, die durch dunkle Mächte gebunden ist, nicht nur psychisch krank, sondern der ganze Körper ist verkrümmt, sodass sie sich nicht wirklich aufrichten kann. Und Jesus spricht ihr zu, sei frei von deiner Krankheit. Und dann darf die versammelte Gemeinde erleben, wie diese Frau sich aufrichtet und wieder gehen kann. Durch das Wort Jesu wurde sie frei von allem, was sie krumm und verbogen hat, was sie gefangen hielt. Es stimmt, wenn wir lesen, Johannes 8, 35, Wenn also der Sohn euch frei gemacht hat, dann seid ihr wirklich frei. Dazu kommt aber, dass wir diesen Zuspruch der Befreiung von Jesus auch wirklich annehmen, in Anspruch nehmen. Wenn ich nur hier sitze und sage, ja, der kann das gebrauchen und für die gilt das, aber nicht für mich, dann spüre ich die befreiende Wirkung des Wortes nicht. Ich muss es mir sagen lassen. Es ist ein Wort für mich. Weiter kann man hier formulieren, es ist ein wirkungskräftiges Wort. Ich gebrauche mal so ein paar Bilder, Vergleiche aus unserem heutigen alltäglichen Leben. Ich vergleiche die Bibel mit einer energiegeladenen Batterie. Ihr kennt die Dinger, ja? Die steckt man in eine Taschenlampe rein und auf einmal wird es hell. Die kann man in ein Handy reinschieben und dann kann man wieder telefonieren. Eine Batterie. Wenn die in der Schublade liegt, dann liegt die gut da. Aber da tut sich nichts. Weder, dass es hell wird, noch, dass der Kassettenrekorder irgendwelche Töne gibt. Oder wie heißen Dinger heute? Egal. Ich bin von der früheren Welt. Energiegeladen. Oder ich vergleiche die Heilige Schrift mit einer Flasche Mineralwasser. Kennen wir. Und von der Theorie her wissen wir, das Wasser und da ist Kohlensäure drin. Guckt man sich die Flasche an, ich sehe nichts davon. Erst wenn du dann die Flasche aufdrehst, auf einmal fängt das Wasser an zu sprudeln. Genauso ist das mit dem Wort Gottes. Ich kann mir das Buch angucken, sieht aus wie Klassiker der Weltliteratur, tut sich aber nichts. Aber wenn ich dann die Flasche aufmache und das Wasser genieße, dann spüre ich die Wirkung der Kohlensäure und dann merke ich, wie das Wort Gottes wirkungskräftig ist. Ich kann das Wort Gottes vergleichen mit einem gedeckten Scheck. Ich könnte sagen, das ist nur ein Stück Papier mit einer Zahl drauf und einer Unterschrift. Solange der Scheck in der Schublade liegt, nützt er mir nichts. Wenn ich damit aber zur Bank gehe und den zur Verrechnung einlöse, dann kann ich das Ding da in bare Münze umwandeln. Das Wort Gottes, wie wir es in der Heiligen Schrift verpackt haben, ist energiegeladen wie so eine Batterie, ist geisthaltig wie die Kohlensäure in dem Mineralwasser. Dieses Wort sollte von uns für bare Münze genommen werden. Damit das lebendige Wort Gottes auch bei uns wirksam wird, müssen wir es schon auf uns einwirken lassen. Also das Buch aufmachen und lesen und Gott reden lassen. Nun kann es passieren, dass Gott zu uns spricht im Gottesdienst. Hin und wieder erlebt man das, da sagt einer, oh, das trifft aber jetzt, das geht irgendwie unter die Haut oder es geht ins Herz. Na prima, dann lass es zu, dass Gottes Wort dich trifft oder unter die Haut geht, dass es dich bewegt. Wir hören Gott reden in der Bibelstunde, in der Jugendstunde, in der Jungschaftsstunde und bei was für Gelegenheiten, wo wir zusammenkommen. Auch wenn du zu Hause sitzt und deine Bibel in die Hand nimmst und aufmachst und ein Gotteswort liest. Ich habe letztens mich ein bisschen damit beschäftigt, bin ich noch aktuell, wenn wir von Generation Z sprechen? Die sind schon hinterm Fluch, ja. X und Y ist noch weiter zurück. Und das ist ja die spannende Frage, wie lesen Leute solcher Prägung heute die Bibel? Warum lesen die Bibel? Was erwarten die vom Bibellesen? Da gab es eine Umfrage unter jungen Leuten, 15 bis 25 oder 29, wie oft liest ihr die Bibel? Und von dieser Altersgruppe sind es ungefähr 25%, die regelmäßig die Bibel lesen. Wenn man dann genauer fragt, die bekehrt und wiedergeboren sind, da geht es dann bis an 90%, die lesen regelmäßig die Bibel. Und um da mal so ein Bild von der anderen Seite zu haben, wurde auch die etwas reifere Jugend gefragt, so von 75 bis 103. Wie oft lest ihr die Bibel? Da bin ich ja fast vom Stängel gefallen. In der Altersgruppe nur 4%, die regelmäßig die Bibel in der Hand nehmen und lesen. Ja, du liebe Zeit, von was lebt denn euer Glaube, wenn ihr diese Nahrung nicht zu euch nehmt? Was nützt es, wenn ihr sagt, wir haben lebendiges Gotteswort, aber wir gebrauchen es nicht? Wir lassen die Batterie in der Schublade oder drehen die Mineralwasserflaschen nicht auf. Was nützt uns dann die Bibel? Ich möchte euch ermutigen, lest Bibel. Und dann ist es eigentlich egal, wie, ob ihr ganz vorne anfangt und dann nach einem Jahr hinten aufhört oder in kleineren Etappen lest. Dem einen fällt es vielleicht schwer zu sagen, oh, ich ein ganzes Kapitel lesen, boah, das ist aber fürchterlich viel. Kapitel 23 im Buch Psalter hat nur 6 Verse. Da ist man schnell mit durch. Wenn man Psalm 119 liest, ist man ein bisschen länger dran, ja. Aber vielleicht liest du nicht kapitelweise, sondern nach der Uhr. Ich gucke mal ganz vorsichtig hier um. Ich sehe heute Morgen keinen, der im Schlafanzug hier sitzt. Ist euch das schon mal vorgekommen, dass ihr einen hier hattet, der sagt, ich hatte keine Zeit, mich anzuziehen, deshalb bin ich im Schlafanzug hier? Nee. Oder ja, ihr habt so eure Morgenroutine durchs Badezimmer, Zähne putzen oder was alles dazugehört. Irgendwann auch Schuhe anziehen und dann geht man raus. Nee, das käme uns doch nicht vor, dass wir ungewaschen oder ohne Schuhe rausgehen. Macht man einfach. Aber ohne Bibellesen rausgehen. Wie oft passiert uns das? Was ist wichtiger, Schuhe anziehen oder Gottes Wort lesen? Was ist wichtiger, eine Tasse Kaffee einfüllen? Ja, die brauche ich auch, um wach zu werden. Aber dann auch Gottes Wort dazu. Ungelesen aus dem Haus gehen? Warum machen wir das eigentlich? Ist uns die Bibel so wenig wert? Ist uns der Zuspruch Gottes so wenig wert? Gottes Wort wirkt. Aber es wirkt auch nur dann, wenn wir es wirken lassen. Wenn es im Buch in der Schublade liegen bleibt, bewegt sich wenig. Gottes Wort wirkt. Das Zweite, was in diesem Bibelwort in Hebräer 4 anklingt, Gottes Wort unterscheidet. Die Lebendigkeit und Kräftigkeit des Wortes Gottes zeigt sich in seiner Schärfe, Verschiedenes zu scheiden und unterscheiden, auseinander zu dividieren. Lebendig ist das Wort Gottes, wirkungskräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, Mark und Geist, und ist ein Richter über die Regungen und Gedanken des Herzens. In einer Vision sieht Johannes, aufgeschrieben in der Offenbarung, Jesus Christus in himmlischer Herrlichkeit und Wirklichkeit. Er sitzt zusammen mit dem Vater auf der himmlischen Regierungsbank und er übt richterliche Gewalt aus. Und dann sieht Johannes, wie aus dem Mund Jesu ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervorgeht. Jesus redet einschärfend und eindringlich und seine Worte verfehlen die Wirkung nicht. Die Worte Jesu helfen zu scheiden, auch zu unterscheiden. Ja, und deshalb kommt es wahrscheinlich auch dazu, dass sich an Jesus Christus die Geister scheiden. Der eine lässt sich was sagen, der andere will es nicht hören. Wenn Gottes Wort trifft, dann treten die Unterschiede zutage, dann fallen auch Entscheidungen dafür, dagegen. Dann werden Herzen weich oder andere Herzen werden hart. Es wird Glauben geweckt oder aber die Fronten werden deutlicher, hör mir auf mit deinem Jesus. Wir lesen in der Apostelgeschichte davon, als der Petrus seine erste Predigt gehalten hat, da ist davon berichtet, da ging es ihnen durchs Herz und die Leute kamen und fragten, was müssen wir tun, dass wir gerettet werden? und viele finden zum Glauben und werden zur Gemeinde hinzugetan. Ein bisschen später haben Petrus und Johannes wieder Klartext gesprochen und die Verantwortlichen verbieten ihnen, im Namen dieses Jesus zu reden. Sie wollen es nicht hören. Gottes Wort ist wie ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Es scheidet Menschen in zwei Gruppen. Da gibt es Gläubige und Ungläubige. Irgendwas dazwischen haben wir nicht. Es gibt Jesus-Nachfolger und Jesus-Verächter. Es gibt Menschen, die neugeboren sind und andere, die an ihrem alten Leben festkleben. Es gibt Menschen, ich meine, Paulus schreibt davon, die einen sind drinnen, die anderen sind draußen. Wie gut, dass ihr drin seid im Gottesdienst. Und wäre schön, wenn von allen gesagt werden kann, sie sind auch drin in der Gemeinde Jesu, weil sie von Jesus zu einem Glied der Gemeinde gemacht sind. Ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Heute können wir es vielleicht vergleichen mit einem modernen Operationsmesser, wo auch geschnitten und auseinandergeschnippelt wird. Ja, so ein Messer kann oder es fügt Wunden zu. Aber nicht um kaputt zu machen, nicht um zu schaden, sondern um zu heilen. Irgend so ein Geschwür, was aufgeschnitten werden muss, weggeschnitten werden muss, wie auch immer. Das tut weh, das ist unangenehm. Aber das gehört dazu, damit der Heilungsprozess einsetzen kann. Und die andere Seite von dem Wort Gottes ist Gnade. Da werden Wunden verbunden, da geschieht Heilung, da erfahren wir die Kraft, die Menschen neu macht. Wir haben Menschen in den Gemeinden, die sind schon lange auf dem Glaubensweg unterwegs, haben sich bekehrt, haben einen Anfang gemacht mit Jesus. Aber da gibt es Menschen, die sind zwar mit ihm unterwegs, aber in ihrem Leben ist manches noch krank oder nicht wirklich gewachsen und ausgebildet. Und da möchte der Herr mit seinem Wort ansetzen. Manchmal legt er dann seinen Finger auf diese wunde Stelle und lädt ein, du, lass mich hier mal schneiden, lass mich hier mal verändernd eingreifen. Dass wir nicht hinter der Gnade Gottes zurückbleiben oder seine Gnade versäumen. In Hebräer 12, im Vers 15 ist davon die Rede. Und dass eben keine Wurzel der Bitterkeit aufkommt und Unheil anrichtet, dass da in der Gemeinde etwas vergiftet wird. Deshalb spricht der Herr. Manchmal muss er schneiden und er will das, was schädlich ist, wegnehmen, dass Heilung entstehen kann. Bei solchen Worten, ich gestehe, da kommt es vor, da fällt mir die eine oder auch die andere Person ein, sind so Leute, die mir irgendwie quer unter der Nase liegen. Und ich denke schon mal, ah, muss der mir heute begegnen? Kennt ihr auch so Leute? Aufgrund welcher Erfahrungen auch immer, die man gemacht hat, tut man sich ein bisschen schwer mit dem einen oder anderen. Ich möchte es neu lernen, nicht auf den anderen zu gucken, ah, der ist so komisch, ich will eher auf mich gucken. Warum tue ich mich schwer mit dem oder mit der? Liegt es vielleicht nicht doch an mir? Herr, decke du auf und bewirke du Veränderung. Und damit bin ich bei dem letzten Gedanken, nicht nur, dass Gottes Wort wirkt und dass Gottes Wort unterscheidet, Gottes Wort deckt auf. Die Lebendigkeit von Gottes Wort zeigt sich auch eben in dieser Fähigkeit, Verborgenes aufzudecken. Lebendig ist Gottes Wort, wirkungskräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es Seele und Geist, Gelenke und Mark scheidet und ist ein Richter über die Regungen oder die Gesinnungen und die Gedanken des Herzens. Es gibt nichts Geschaffenes, das sich vor ihm, also vor Gott, verbergen könnte. Nein, alles liegt entblößt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft abzulegen haben. Im Griechischen finden wir hier das Wort Kritikos. Daher kommt bei uns der Begriff des Kritikers. Jemand, der beurteilt, ein Richter. Richten, urteilen, scheiden, unterscheiden, trennen, das gehört zur Wortbedeutung dieses Begriffes dazu. Das Wort Gottes ist ein Kritiker unserer Gedanken und der Sinne unseres Herzens. Wir hören manchmal von Bibelkritik in alter oder moderner Form. Menschen erdreisten sich, die Bibel zu kritisieren, schwingen sich auf zum Richter über Gottes Wort. Jo, komm vor. Aber hier geht es jetzt darum, die Bibel kritisiert uns. Die Bibel ist ein Richter über uns und über unser Leben. Da gibt es einen oder gab es einen Dichter, irgend so ein Schreiberling, muss ein Österreicher gewesen sein. 1880 bis 1942 hat er wohl gelebt, hat einen Roman geschrieben mit dem Titel Der Mann ohne Eigenschaften. Ich gestehe, ich habe das Ding nicht gelesen, ich habe nur eine Zusammenfassung mir mal angeguckt. Und da gibt es irgendwo eine erschütternde Szene. Sohn und Tochter haben ihren verehrten, geliebten Vater zu Grabe getragen. Und dann gehen sie daran, seinen Haushalt aufzulösen. Unter anderem kommen sie an seinen Schreibtisch. Da finden sie Akten und Briefe und Notizen und vielerlei. Und in einer Schublade, ganz hinten, ein verschlossenes Geheimfach. Es gelingt, das Ding aufzumachen. Und dann ergießt sich der Schmutz eines ganzen Lebens in ihre Hände. Obszöne Bilder, geheime Briefe, problematische Schriftstücke und so verschiedene andere Sachen mehr, was der Vater, den sie geliebt und verehrt haben, in diesem Geheimfach alles gesammelt hat. Im Anblick dieser Entdeckung erstirbt bei den Kindern die Liebe zum Vater. Nicht jeder von uns hat so eine Schublade irgendwo im Schreibtisch mit Geheimfach, wo er, was weiß ich was, drin versteckt. Manchmal spricht man davon, dass jeder irgendwo im Keller so eine Leiche rumliegen hat. Vielleicht habt ihr in eurem Leben irgendetwas, was ihr versucht, vor Menschen zu verstecken und zu verheimlichen. Weil, boah, wenn das rauskäme, kann ich mich im Vereinshaus nicht mehr blicken lassen. Wir schleppen da manchmal so Dinge mit uns rum, wo wir eigentlich wissen, das müsste nicht sein, das darf eigentlich nicht sein. Aber warum holen wir es nicht raus und sorgen dafür, dass es wegkommt? Albrecht Bengel hat in seiner Auslegung zu diesem Bibelwort geschrieben, habe Scham, o Mensch, habe Furcht vor deinem Gott. Keine Decke, kein Drehen, kein Wenden, kein Anstrich noch Schminke vermag die Unlauterkeit vor ihm zu verbergen. Ja, und wenn das doch so ist, wie auch das Bibelwort sagt, dass vor Gott alles wie aufgedeckt auf dem Präsentierteller liegt, warum will ich es noch verstecken? Warum will ich es noch verheimlichen? Solange ich versuche, etwas zu verstecken und zu verschweigen, schadet es mir. Schadet es mir im Wachstum oder im Reifeprozess meines Glaubens. Ganz anders wäre es, wenn ich den Herrn aufdecken lasse und ihn handeln lasse, dass er befreit, dass er wegnimmt, dass er heil macht. Solange ich an meiner Selbsttäuschung festhalte und dieses Versteckspiel vor Gott weitermache, komme ich nicht vorwärts. Komme ich vielleicht wie Israel aus dem Kreisverkehr in der Wüste nicht heraus? Deshalb wollen wir uns vom Wort Gottes kritisieren lassen, wollen uns vom Herrn ins Licht seines Wortes stellen lassen, dass wirklich ans Tageslicht kommt, was da ist und was noch abgegeben werden muss an ihn, dass er heilen kann und dass wir gesund werden und wachsen im Glauben. Gottes Wort, ist das bei uns noch lebendig? Lassen wir es zu, dass es wirkt, dass es scheidet, unterscheidet und dass es aufdeckt? Ist das Wort Gottes bei uns noch lebendig? So haben wir gefragt. Es ist lebendig, wenn wir es wirklich wirken lassen. wenn wir es zulassen, dass es unterscheidet, dass es aufdeckt, ans Licht bringt, was wir meinen, zudecken zu wollen. Darum geht es, dass wir wieder ganz neu unser Vertrauen auf den Herrn und auf sein Wort setzen. Dass sein Wort gilt. Von daher danke für die Sätze am Anfang. Die ganze Bibel mit allem, was drin steht, ist und bleibt Gottes Wort. Es gibt so ein paar Verse, die kann ich immer noch nicht verstehen. Aber ich würde jetzt nicht herkommen und sagen, weil ich die nicht verstehe, müssen die falsch sein. Nein, es bleibt Gottes Wort. Und ich bin gespannt auf den Tag, wo der Herr dann die Stalllaterne anmacht und ich auf einmal verstehe, was da geschrieben steht. Darum geht es, dass wir ihm und seinem Wort Vertrauen schenken, im Vertrauen auf sein Wort konkrete Glaubensschritte auch gehen, dass er an uns und dann auch durch uns handeln kann. Nochmal Satz oder zwei von Albrecht Bengel. Du Wort des Vaters, rede du und stille meine Sinnen. Sag an, ich höre willig zu, ja, lehre frei von innen. So schweigt Vernunft mit ihrem Tand und du bekommst die Oberhand nach deinem Recht und Willen. Dir räum ich all mein Inneres ein, das wollest du, ja du allein mit deinem Geist erfüllen. Lasst uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dich als den lebendigen Gott kennen dürfen, dass wir an dich als den lebendigen Erlöser glauben können, dass wir leben können mit dir, weil du dein Leben in uns leben willst. Herr Jesus, wir danken dir, dass du nicht ein ferner und verborgener Gott bist, du bist ganz nahe und du sprichst. Danke für dein Wort, danke für deinen Zuspruch, danke für deine Ermutigung, für die Verheißung, die du gegeben hast. Danke, dass du uns das Ziel vor die Augen stellst, wohin wir mit dir unterwegs sein dürfen. Wir möchten dich bitten, schenke es, dass dein Wort uns immer mal wieder unter die Haut geht, dass es uns durchs Herz geht, dass dein Wort in unserem Leben bewirken kann, wozu du es sagen lässt. Und Herr, wir möchten darüber hinaus bitten, schenke Gnade, dass dein Wort, deine Botschaft noch viele trifft, die noch ohne dich durchs Leben stolpern, die auf dem Weg ins Verderben sind. Herr, lass noch einmal dein Wort wirken wie ein Feuer, wie ein Hammer oder wie du es gebrauchen willst, sodass Menschen dich kennenlernen und umkehren zu dir, sich retten lassen von dir. Danke, dass das, was du hast aufschreiben lassen, immer noch gilt. Danke, dass du immer noch dabei bist, Menschen zu retten und deine Gemeinde zu bauen. Wir preisen dich, wir beten dich an, danken dir, dass du unser Gott und Erlöser bist. Amen.